Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Teufelsmoor und Lichtgeheimnis. Die Künstlerkolonie Worpswede.
Mein Name ist Iris Potzienke, ich bin Gästeführerin hier in Worpswede. Erst war ich in anderen Landkreisen auch tätig, aber inzwischen vorwiegend Worpswede, Fischerhude und Bremen. Ja, ich mache das mit Begeisterung und hoffe, dass es Ihnen auch gefallen wird, wenn wir jetzt durch Worpswede gehen.
Ein Besuch in Worpswede an einem stürmischen Frühjahrstag. Worpswede zählt seit 2021 zu den Frauenorten in Niedersachsen, die auf Initiative des Frauenrats das Leben und Wirken historisch bedeutender Frauen ins öffentliche Bewusstsein rückt. Frauengeschichte und Frauenkultur sollen damit einen festen Platz auch in den touristischen Angeboten einer Stadt erhalten. Worpswede bei Bremen wurde wegen der Wegbereiterin der modernen Kunst Paula Modersohn-Becker als Frauenort ausgewählt. Mittlerweile, Stand 2022, kennt Niedersachsen 43 solcher Frauenorte. Iris Potzienke.
Für uns ist es wichtig, weil unter dieser Überschrift Frauenort das natürlich viele Gäste zieht. Ne? Für uns persönlich oder mich als Gästeführerin und ich denke auch so die Kollegen, weniger, weil wir uns ohnehin ganz viel mit Paula Modersohn-Becker beschäftigen und das so eine der Lieblingsführungen ist, die man machen kann, finde ich. Aber natürlich hat das eine Bedeutung für den Ort.
Bevor Feminismus und Kunstgeschichtsschreibung Paula Modersohn-Becker entdeckten, die hier bis zu ihrem frühen Tod 1907 lebte und arbeitete, war Worpswede allerdings berühmt wegen seiner Künstlerkolonie um Fritz Mackensen, die er mit einer Handvoll Malern, mit Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler und Hans am Ende in dieser Moorlandschaft gründete.
Paula Modersohn-Becker, die als Schülerin von Mackensen 1898 in das Künstlerdorf kam und hier den Landschaftsmaler Otto Modersohn heiratete, war sich zwar selbst ihrer künstlerischen Bedeutung bewusst, doch äußere Anerkennung erhielt sie kaum. Von der Kunst zu leben war ihr nicht möglich, da ihre Bilder nicht in der Öffentlichkeit ankamen. Nur 3 Werke verkaufte sie zu Lebzeiten.
Einen Gefälligkeitskauf hat Heinrich Vogler getätigt, 50 Mark, ein Stillleben. Einen Gefälligkeitskauf Rainer Maria Rilke, 50 Mark, wo ich mich immer frage, wo der die 50 Mark her hatte. Der war ja immer sehr klamm. Und ein Stillleben hat Luisa Brockhaus gekauft, die Lexikon-Verlegerfrau. Ansonsten war da ja nichts. Ne? Erst nach ihrem Tode.
Heute überragt sie mit ihrem Werk die Männer der Worpswede Künstlergemeinschaft um ein Vielfaches, weil sie radikaler als diese alte Sehgewohnheiten in Frage stellte und neue Wege in der Kunst beschritt. Bei einer solchen Wegbereiterin der modernen Kunst erscheint es nur folgerichtig, dass Worpswede neben der Geschichte auch die zeitgenössische Kunst fördern möchte.
Unter dem Titel »Tote gibt's hier genug, 5 lebendige Positionen« finden sich im öffentlichen Raum Skulpturen zeitgenössischer Künstlerinnen, darunter die Figur Esther, der Bildhauerin Anja Fußbach. So dynamisch, wie diese Skulptur vor uns steht, so dynamisch ist auch die Erläuterung von Iris Potzienke.
Anja Fußbach ist Bildhauerin, die ist Dozentin an der Bremer Hochschule für Künste und hat diese Figur Esther fantastisch punktgeschweißt. Da ist sie also im Umgang mit diesen Materialien ist die ganz großartig. Und wenn Sie sich das mal angucken, eine Frau, die so nach hinten gebeugt ist, das ist ja so eine ganz kraftvolle, dynamische Bewegung. Sie hat in der einen Hand eine Leine, eine abgeschnittene Leine. Und ich denke mal, symbolisch steht das für uns Frauen, die wir ja entweder die Leine in der Hand haben im besten Falle oder selbst an der Leine gehen. Aber diese Leine ist eben gekappt. Esther trägt diesen Kettengürtel mit dem Löwen, der ja für Stärke steht in der kunstgeschichtlichen Symbolik. Und sie hat, wenn sie rumgehen, so einen roten Kopf, ne? Polyester-Kopf, da könnte Esther auch herkommen. Und eine Dame, mit der ich hier mal stand, sagte, oh, die strengt sich so an, deshalb hat sie einen ganz roten Kopf. Das fand ich total süß. Und was mir so sehr gefällt, sind die Cowboy-Stiefel. Esther steht im Leben, ne? Ja, auf diesen Stiefeln, da ist schon viel passiert. Und ich freue mich immer, wenn ich hier an ihr vorbeigehe.
Wie ging das alles los mit der Künstlerkolonie? Warum ließen sich hier Künstler aus der Stadt nieder, in dieser als Teufelsmoor bezeichneten Gegend?
Worpswede ist ein sehr altes Dorf. 1218 wurde es das erste Mal urkundlich erwähnt. Da wurden in den Urkunden unseres benachbarten Klosters Osterholz 6 Bauernfamilien erwähnt. Nur 6, weil wir uns mitten im Teufelsmoor befinden. Das ist ein 600 Quadratkilometer großes Moor. Grob gesagt reicht es von Bremen bis an die Nordseeküste und ebenso grob gesagt von der Elbe bis an die Weser. Aber ich möchte Ihnen diese Dimension, diese 600 Quadratkilometer vor Augen führen. Dieses unendliche flache Land unter diesem hohen, wunderschönen Himmel. Das war es, was die Maler so fasziniert hat.
Wolkenspiel, Farbenwechsel, Wind und Stürme, überschwemmte Wiesen, die das Licht reflektieren. Noch heute kann man sich dieser Faszination, die von den Naturgewalten ausgeht, nicht entziehen. Doch zunächst war das Land öd und leer, wie Potzienke verdeutlicht.
Das Teufelsmoor war 1218 absolut menschenfeindliches, siedlungsfeindliches Gebiet. Das Moor stand bis Oberkante Unterlippe. Diese 6 Familien konnten hier nur siedeln, weil wir mitten im Ort einen Berg haben, den Weiherberg. Wenn Sie sich umdrehen und dort einmal bergauf schauen, es geht steil bergan. Die Nürnberger werden sich schlapp lachen, aber für uns ist es eben ein Berg. 54,60 Meter ist er hoch und erhöht und damit geschützt vor den Wassern des Moores, siedelten die Bauern und betrieben ihren bescheidenen Ackerbau. Für mehr war hier kein Lebensraum.
Es blieb bei dieser dünnen Besiedlung bis 1750. Dann kam es zur Moorkolonisation. Georg II., König von England und Kurfürst von Hannover in Personalunion, möchte sich das Moorgebiet aneignen, um es nach dem holländischen Vorbild durch Entwässerung zu fruchtbaren landwirtschaftlichen Gebieten zu machen. Eine Landgewinnung ohne Krieg, so Potzienke, die betont, dass es bei der Erhöhung der Bevölkerungszahl auch darum ging, neue Untertanen zu gewinnen, die Steuern zahlten und deren Söhne Soldaten werden sollten.
Und so hat Georg II., mit Hilfe eines Mannes namens Jürgen Christian Findorf das Moor kolonisieren lassen, entwässern lassen, landwirtschaftlich nutzbar machen lassen. Dieser Findorf ist eine großartige Persönlichkeit gewesen, sowohl fachlich als auch menschlich. Der kam aus einer ganz anderen Sparte, der war Tischler. Findorf war unternehmungslustig, neugierig. Und niemand weiß so richtig, warum er umgesattelt hat, aber er kam jedenfalls hierher und wurde Moorkommissar und hat das Teufelsmoor urbar gemacht. Und Findorf hat von 1750 bis 1800 hier in dieser Region 60 Dörfer gegründet. Das muss man sich einmal vorstellen.
Das letzte gegründete Dorf erhielt den Namen Schlussdorf und damit sollte mit der Besiedlung auch Schluss sein. Nun gab es im Teufelsmoor 1237 Hofstellen und 6500 Menschen bauten sich hier eine wirtschaftliche Grundlage auf. Vater Findorf wurde der Moorkommissar, von den Moorbauern und Bäuerinnen anerkennend genannt.
Bald entwickelte sich in Worpswede eine gut funktionierende Infrastruktur, was überhaupt die Voraussetzung dafür war, dass die ersten Maler kamen, denn natürlich wollten diese Städter auf gewisse Annehmlichkeiten nicht verzichten. Es gab eine kleine Schule, einen Arzt, eine bescheidene Apotheke und vor allem eine Verkehrsanbindung nach Bremen, den Pferdeomnibus. Ganz wichtig war auch die Dorfkneipe, die nicht nur Essen und Trinken versprach, sondern auch Unterkunft bot, bis man sich eine eigene Wohnung eingerichtet hatte.
Das ist auch ein Faktor, der bedacht werden muss. Nicht nur der hohe Himmel und das tiefe Moor. So, jetzt gehen wir über den Dorfplatz. Heute noch Dorfplatz, damals Dorfplatz, zur nächsten Station, wo ich Ihnen von der Kunst erzähle. Gut, seien Sie mal da mit den Stühlen ganz vorsichtig.
Über den malerischen Weg der Verlobten gehen wir zum einstigen Kolonialwarengeschäft der Familie Stolte. Tochter Mimi Stolte ist es zu verdanken, dass die Künstler der Düsseldorfer Akademie überhaupt auf dieses kleine Dorf aufmerksam wurden. Ohne sie wäre Worpswede möglicherweise gar nicht entdeckt worden. Nicht umsonst nimmt die heute hier ansässige Produzentengalerie ihren Namen auf. Mimis Erbe, Raum für Kunst, heißt sie.
Wir stehen hier vor dem Haus der Familie Stolte. Hier ging es 1884 mit der Kunst los. Karl Ferdinand Stolte war Ortsvorsteher und vermögender Kaufmann. Das sehen Sie an der Dimension dieses Hauses. Das hat schon seine Ausmaße. Die Familie Stolte hatte eine Tochter Mimi. Mimi war verlobt mit dem Arzt aus dem Dorf. Ich sagte ja Infrastruktur. Der war gestorben und nun fürchteten die Eltern, das Töchterchen könne depressiv und, wie man so sagt, zum späten Mädchen werden, unverheiratet bleiben. Deshalb schickte man sie ins Leben in die Großstadt nach Düsseldorf zu ihrer Tante Frau Eilert. Diese Frau Eilert war verwitwet, vermögend und kunstsinnig. Das ist die ideale Kombination. Und sie leistete es sich, Studenten der Düsseldorfer Kunstakademie, das war damals hinsichtlich der Ausbildungsmethoden die modernste Akademie, die wir in Deutschland hatten, da steppte damals auch schon der Bär. Ja, Frau Eilert leistete es sich, Studenten dieser Akademie in ihr Haus an ihren Tisch zu holen, um ihnen den sogenannten Freitisch zu gewähren, kostenloses Essen. Das war das BAföG von damals. Und an ihren Tisch kam Fritz Mackensen, junger Student dieser Akademie. Ja, ich sag's mal so, ein bisschen hatte sich Mimi in ihn verguckt. Sie schwärmte ihm von Worpswede vor und lud ihn ein, hierher in die Ferien zu kommen. Das tat Mackensen und er war begeistert.
Und zwar von der Landschaft, von dem hohen Himmel mit seinem faszinierenden und sich ständig wandelnden Wolkenspiel, von den Lichtverhältnissen, die hier ganz besonders durch die Feuchtigkeit des Moores sind. Lichtgeheimnis nannte das Fritz Mackensen so Porzinke.
Mackensen schwärmte vor den anderen Studenten in Düsseldorf von diesem Teufelsmoor und kam mit seinen Freunden zu mehreren Ferienaufenthalten nach Worpswede. Am Ende beschlossen die Männer, sich hier niederzulassen. Otto Modersohn schrieb 1889 in sein Tagebuch:
Wir gingen einen Nachmittag im August 1889 nach Bergedorf. Herrlicher, grauer Tag. Bleiben auf der Brücke, die dort über den Kanal führt, stehen. Nach allen Seiten die köstlichsten Bilder. Wie wäre es, wenn wir überhaupt hier blieben? Zunächst mal sicher bis zum letzten Tage des Herbst. Ja, den ganzen Winter. Wir werden Feuer und Flamme. Fort mit den Akademien, nieder mit den Professoren und Lehrern. Die Natur ist unsere Lehrerin und danach müssen wir handeln. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Mit einem Male hörte das beständige Schwanken und Plänemachen auf. Worpswede war uns in der Zeit, ohne dass wir es eigentlich wussten, so nahe gerückt, dass eine Trennung fast unmöglich
war. Das 19. wird das Jahrhundert der Künstlerkolonien in ganz Europa. Infolge der Industrialisierung zogen die Menschen vom Land in die Stadt, um hier ein Auskommen zu finden. Die daraufhin einsetzende Urbanisierung, das Anwachsen der Städte, der Wohnungsbau, die Straßenschluchten, der beginnende Automobilverkehr brachten auch eine Veränderung der akustischen Kulisse in dieser steinernen Stadtlandschaft mit sich.
Die großen Häuser, die großen Auslagen, die vielen Menschen, die an mir vorübereilten, die dahinrasenden Kutschen und die auf dem Pflaster polternden Omnibusse, die Pferdetramway mit ihrem Geklingel und die schimpfenden Fuhrwerkleute, alles das erzeugt einen solchen Lärm, der niederdrückend wirkt.
Schrieb Ferdinand Hanusch Mitte der 1880er Jahre und beklagte das große Häusermeer mit seinem Großstadtlärm.
Lärm, Geräusch, Emission, alles, was wir heute so beklagen, aber viel, viel schlimmer. Für feinsinnige Menschen wie Künstler ist es entsetzlich. Künstler haben nicht so viel Hab und Gut, das können sie unter den Arm klemmen. Deshalb können sie gehen und so ging man in die Natur, um dort zu leben und zu arbeiten.
Aus der Großstadt lag für feinsinnige Künstler auch deshalb nahe, weil die akademische Kunstausübung im Wilhelminischen Kaiserreich von manchen als extrem langweilig und konservativ empfunden wurde. Sie fühlten sich gegängelt.
Unsere Künstler wollten so nicht weitermachen. Die wollten jetzt rausgehen in die Künstlerdörfer, dort rausgehen vor die Natur und malen, was sie sehen, naturrealistisch. Das bedeutete kein sonnenbeschienenes Fantasie-Italien, sondern, ich zeige es Ihnen, Mistwetter im Teufelsmoor. So wie heute.
Okay,
ja. Regen, Nebel, Hagel, Schauer, Sie haben es erlebt und erleben es noch, alles, was die Natur uns hier so beschert.
Als hätte Iris Pozinke das dramaturgisch inszeniert, kommt genau in dem Moment ein Regenguss herunter.
Wir können uns auch da unter das Dach.
Es hätte nicht besser geplant werden können. Wetter, Landschaft und bäuerliches Leben werden die Motive der Maler.
Und wenn es um Menschen ging, keine Götterhelden und Maria auf der Flucht, sondern Bauern. Mit all den Spuren, die dieses harte Leben hier so in die Körper und in die Gesichter geschrieben hat. Das war das malerische oder das künstlerische Credo.
Und es entsprach überhaupt nicht dem historischen, idealisierenden, zeitgenössischen Kunstverständnis.
Unter dem Ausstellungstitel Künstlerverein Worpswede nutzten die fünf jungen Künstler Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Heinrich Vogeler, Hans am Ende und Fritz Overbeck die Chance, eine Gemeinschaftsausstellung in Bremen ausrichten zu dürfen.
Die Maler hatten 1895 die Gelegenheit, an einer Ausstellung in der Bremer Kunsthalle teilzunehmen. Die Ausstellung war ein Flop, ein Reinfall ohnegleichen. Ein Kritiker namens Arthur Fitger trat auf den Plan. Eine ganz große Nummer im Bremer Raum, der schrieb nun zu dieser Ausstellung.
Das soll wohl ein Börsenwitz sein? Was für Apostel des Hässlichen! Was ein Lachkabinett!
Doch andere erkannten die Zeichen der Zeit. Die Künstler wurden noch im selben Jahr nach München eingeladen, um im Münchner Glaspalast ihre Werke auszustellen. Ein nationaler und internationaler Durchbruch.
Die Besprechung der Ausstellung des Kunstkritikers Fritz von Ostini in den Münchner Neuesten Nachrichten war eine einzige Lobeshymne.
Seit 1890 haben wir nicht mehr die Überraschung gehabt, eine in sich abgeschlossene Künstlergruppe mit einer Sammelausstellung auftreten zu sehen, die künstlerisch bedeutend und zugleich durchaus neuartig gewesen wäre. Und nun kommen heuer die Worpsweder, von denen man bei uns bis jetzt so wenig wusste. Zu einer solchen Kunst braucht es außer dem Talent und dem Fleiß auch die Befreiung von allem Formelkram schulmäßiger Doktrinen. Diese Leute haben nicht von einem Professor gelernt, wie man Luft, Bäume und Wasser malt. Sie haben zuerst bewundernd vor der Natur gestanden und dann versucht, das mit ungetrübtem Auge Geschaute nachzubilden, ohne dass irgendwelche Routine ihnen die Hand führte.
Fritz Mackensen wurde für sein Gemälde »Gottesdienst im Freien« mit der goldenen Medaille ausgezeichnet.
Und Otto Modersohn toppt das noch. Der verkauft nämlich sein Mistwetterbild »Sturm im Teufelsmoor« sofort an die Neue Pinakothek. Und wenn man sich mal vorstellt, ein junger, unbekannter Maler verkauft ein Bild, toll. Verkauft ein Bild für Geld, toll. Und hat dieser Maler dann noch einen Nagel in der Neuen Pinakothek, das ist schon überlebensgroß. Und so wurde der Name Worpswede berühmt und in die Welt getragen.
Der Bericht in den Münchner Neuesten Nachrichten endete mit dem Ausruf:
Wahrhaftig! Man darf seine Freude haben an dieser kleinen, eigenkräftigen Schar, die dem Gemeinen so weit aus dem Wege gegangen ist und mit so jugendfrischem Wagemut auf neuen Pfaden schreitet.
Dieser Kritiker Fritz von Ostini, der sich hier noch modern geriert und für neue Wege in der Kunst wirbt, wird in Bezug auf Künstlerinnen den diffamierenden Begriff des Malweibchens kreieren, mit dem er zu verstehen gab, was er von Frauen in der Kunst hielt.
Derweil machte diese neue Generation männlicher Kunstschaffender aus Worpswede Karriere.
Der Zeitgeschmack änderte sich ganz schnell und mit fortschreitender industriellen Revolution wurde das Bürgertum reich. Auftraggeber für Kunst war nun nicht nur der Adel und der Klerus und auch die Bürger wollten Kunst übers Kanapee in ihren Salon hängen und die Aufträge gingen ein. Und diese Themen, diese Landschaftsthemen, romantisierende Themen, die kamen unheimlich gut an bei den Bürgern, die ja, weil sie ihr Geld mit diesen Industrieanlagen verdienten, in diesen Städten bleiben mussten. Und die haben da gerne drauf geschaut. Und die Künstler kamen durchaus zu Geld. Deshalb konnten sie sich schöne Künstlersitze leisten.
Fritz Mackensen, der in der NS-Zeit von Adolf Hitler in die gottbegnadeten Liste der wichtigsten Maler aufgenommen werden wird, erbaute eine große Villa am Ortsrand auf dem Weiherberg. Die Malerin Paula Modersohn-Becker konnte dieser Behausung gar nichts abgewinnen.
Paula brachte es auf den Punkt. Sie sagte, Mackensens Villa ist am schönsten, wenn man sie im Rücken hat.
Hans am Ende errichtete sich ein stattliches Wohnhaus, den Buchenhof, ganz in der Nähe des Barkenhof, einem alten Bauernhof, den Heinrich Vogeler im prachtvollen Jugendstil umbauen ließ und zu einem wichtigen Treffpunkt namhafter KünstlerInnen machte. Vogeler, der nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Sozialisten utopischer Prägung werden sollte, richtete hier ab 1918 eine Kommune und antiautoritäre Arbeitsschule ein. Ab 1923 wurde der Barkenhof zum Kinderheim der Roten Hilfe Deutschland.
Im Barkenhof ging auch Paula Modersohn-Becker ein und aus. Sie war mit ihrer Familie aus Dresden nach Bremen gezogen. Hier sah die junge Frau, die schon früh wusste, dass sie selbst Malerin werden wollte, 1895 die besprochene Ausstellung der Worpsweder Künstlergemeinschaft in der Bremer Kunsthalle. Für sie kam aufgrund ihres weiblichen Geschlechts eine akademische Ausbildung nicht in Frage, weil die Kunstakademien keine Frauen als Schülerinnen aufnahmen. Wie die Zeitgenossen diesen Ausschluss rechtfertigten, verdeutlicht Iris Potzenke mit einem Zitat des Psychiaters Paul Julius Möbius aus dessen Essay »Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes«.
Der Mangel an Talent und so an Fantasie macht die weibliche Kunstausübung wertlos. Übermäßige Gehirntätigkeit macht das Weib nicht nur verkehrt, sondern auch krank. Soll das Weib das sein, wozu es die Natur bestimmt hat, so darf es nicht mit dem Manne wetteifern. Die modernen Närrinnen sind schlechte Gebärerinnen und schlechte Mütter. In dem Grade, in dem die Zivilisation wächst, sinkt die Fruchtbarkeit. Je besser die Schulen werden, umso schlechter werden die Wochenbetten, umso geringer wird die Milchabsonderung, kurz umso untauglicher werden die Weiber.
Erstmals 1900 erschienen, erfuhr dieser frauenfeindliche Essay eine weite Verbreitung durch zahlreiche Nachdrucke.
Wenn eine Frau Kunst studieren wollte, dann konnte sie auf eine ausländische Akademie gehen. Paris war da das Beispiel. Eine ausländische Akademie, die Frauen zuließ. In Paris gab es zwei dieser Akademien, die Akademie Julien und die Akademie Colarossi. Beide hat Paula besucht.
Bis zur Weimarer Republik wurden Frauen an den staatlichen Akademien im Deutschen Reich nicht aufgenommen. Sie konnten für viel Geld private Akademien und Malschulen besuchen. Die Freundin von Paula Modersohn-Becker, die Bildhauerin Clara Westhoff, studierte an der privaten Malschule von Friedrich Fehr, wo sie im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen ein Vielfaches an Schulgeld zahlen musste.
Da gibt es einen Beschwerdebrief von Clara Westhoff, damals noch nicht Rilke Westhoff, die an der Akademie Fehr in München studiert hat. Und die schreibt an den bayerischen Kultusminister, dass es ja wohl eine Unverschämtheit sei, dass man den Frauen ja dieses finanzielle Los auferlegen würde. Aber sie hat nie eine Antwort bekommen.
Die Akademie in Düsseldorf, an der die jungen Künstler Mackensen, Modersohn, Vogeler und Overbeck studiert hatten, gehörte mit der Münchner Kunstakademie zu den letzten, die, gezwungen durch die neue rechtliche Lage in der Weimarer Republik, Studentinnen aufnahmen.
Die Ausbildungszeit der Frauen an den privaten Akademien war zudem kürzer als die ihrer Studienkollegen. Denn Frauen wurden ausgeschlossen vom Aktstudium, was die Zeitgenossen sittlich begründeten.
Aber da steckt auch noch was anderes dahinter. Das Aktstudium, um Menschen malen zu können, das brauchte man, um die Historienmalerei, die Figurenmalerei auszuüben. Götter, Helden, mythologische, allegorische, religiöse Figuren. Das war in der Zeit die Königsdisziplin der Malerei. Damit wurde Geld verdient und das wollten die Männer natürlich auch für sich gerne behalten.
Mittlerweile ist unsere Gruppe auf dem Friedhof von Worpswede angelangt. Hier steht die Zionskirche, in der Zeit der Moorbesiedlung von den Bauern errichtet, im klassizistischen Stil.
Sie steht auf dem Weiherberg und war auch geografischer Orientierungspunkt. Und schauen Sie sich einmal den Turm an mit diesem weiß gestrichenen Band. Das leuchtet über den Nebeln des Moores. Danach konnte man sich dann geografisch richten. Und den Turm sollten Sie auch noch wegen einer anderen Sache im Kopf behalten, weil ich Ihnen gleich die Geschichte vom Glockenläuten erzählen werde. Da sind wir dann wieder bei Paula Modersohn-Becker.
Bevor es zu dieser Geschichte um den Turm und die Kirchenglocken kommt, erfahren wir etwas über die Malweise der Künstlerin.
Ja, Paula hat nun diese Ausstellung in Bremen bei der Kunsthalle gesehen, war begeistert. Sie schrieb das in ihr Tagebuch und sie schrieb, dass insbesondere einer es ihr so angetan habe, der Modersohn. Ihn möchte ich kennenlernen, den Modersohn, schreibt sie. Sie lernte ihn kennen, sie kam nach Worpswede und wurde die erste Malschülerin von Fritz Mackensen und sie heiratete Otto Modersohn und wurde Paula Modersohn-Becker. Paula hat sich ganz schnell wegentwickelt vom naturrealistischen Stil ihres Lehrers Mackensen. Diese Kleinteiligkeit, dieses Ausgearbeitete, das wollte sie nicht. Sie wollte ja den Seelenzustand, den Gemütszustand eines Menschen erfassen. Und das wollte sie in großzügiger Weise mit einem pastosen Pinselstrich erfassen, ohne sich in überflüssigen Details zu verlieren. Und viele Gäste denken, die hat das ganz schnell gemalt. Nein, auch Paula hat sich viel, viel Zeit genommen für ihre Bilder. Mackensen hat Schicht auf Schicht lasierend übereinander gelegt. Paula Becker hat auch Schichten, guten Morgen, übereinander gelegt und auch immer wieder trocknen lassen und diese Schichten dann bearbeitet. Also sie ist auch in das Bild hineingegangen. Das war auch ein langer, langer Prozess.
Thank you. Ausbildung bei einem Lehrer in den entstehenden Künstlerkolonien war für junge Frauen eine attraktive Alternative zu den kostspieligen Privatschulen oder gar Auslandsaufenthalten. Die Künstler verdienten sich umgekehrt dadurch ein Zubrot, so auch Fritz Mackensen, der viele Malschülerinnen hatte.
Ja, eine weitere Schülerin von Mackensen war Clara Westhoff. Die stammte aus einer vermögenden Bremer Kaffeefamilie und die hat dann hier den Dichter Rainer Maria Rilke geheiratet, wurde Clara Rilke Westhoff. Paula und Clara mochten sich. Sie haben, was die Kunst der jeweiligen Freundin betraf, sich sehr, sehr respektiert, haben ganz, ganz viel zusammengearbeitet, aber haben auch ganz viel Spaß zusammen gehabt, viel Lustiges und Schönes erlebt.
Eines dieser gemeinschaftlichen Erlebnisse ereignete sich hier auf dem Worpsweder Friedhof mit seiner Zionskirche. Es sei ein biederer Sonntag gewesen, so Clara Westhoff, der nicht so langweilig enden sollte. Und das tat er dann auch nicht.
Und an einem schönen Sonntag im August 1900 stiefelten die hier den Weg zur Kirche. Und sie kletterten auf den Turm und schauten von oben in die Weite des Teufelsmoores. Und als Malerinnen hatten die so ein ganz unmittelbar beglückendes Landschaftserlebnis. Und im Überschwang dieses Glücksgefühls ergriffen sie die Glockenseile, die so vor ihren Nasen herunterhingen, und läuteten wie verrückt die Glocken. Nicht wie man Glocken läutet. Man zieht und lässt nach und zieht und lässt nach. Die Mädchen haben sich so richtig in die Glockenseile gehängt, in ihren wallenden weißen Reformkleidern, und einen Höllenlärm gemacht.
Iris Potzinke seufzt schwer. Eine wunderbare Geschichte, die ihre Spuren in Worpswede hinterließ.
Dieses Glockenläuten, dieses Unorthodoxe, war das Zeichen für Feuer. Alles stürmte in den Ort und wollte löschen. Die Feuerspritze wurde angespannt. Aber Gott sei Dank brannte es nicht. Es war nur Unfug. So stand es dann auch am nächsten Tag in der Zeitung. Ja, der Pfarrer soll versöhnlich gewesen sein. Aber der Kirchenvorstand war stocksauer und wollte die Mädchen bestrafen. 100 Mark sollte jede zahlen. Aber das waren kleine Malschülerinnen, die hatten kein Geld. Also ersann der Kirchenvorstand Strafarbeit. Und diese Strafarbeiten werden wir uns gleich in der Kirche angucken. Auf den Emporen haben wir Säulen. Und diese Säulen sind durch Bögen verbunden. Und in den Zwickeln haben wir diese Blumenmalereien, die Paula Becker angebracht hat. Und über diesen Blumenmalereien sehen Sie Puttenköpfe. Die stammen von Clara Westhoff. Denn ihr Lehrer Mackensen, der hatte ein unglaublich gutes Talent, Talente seiner Schülerinnen zu erspüren. Der hat erspürt, dass ihr eigentliches Talent in der Bildhauerei liegt. Und er hat sie dann zu Max Klinger nach Leipzig vermittelt. Und da hat sie eine profunde Bildhauerausbildung bekommen. Und später hat sie in der École Rodin, der von Rodin gegründeten Bildhauerschule in Paris, gearbeitet. Ja, Clara hat diese Putten gefertigt.
Die gegenseitige Achtung vor der Arbeit der anderen und die Zuneigung füreinander zeichnet die enge Freundschaft der beiden Künstlerinnen aus. Iris Potzinke erklärt das folgendermaßen.
Da gab es so eine emotionale Verständnisebene zwischen den beiden. Eben diesen Wunsch, die andere zu porträtieren, beziehungsweise die andere in Gips oder in Bronze zu gießen. Jede hat die andere, die Freundin, unglaublich empfunden. Wenn Sie die Porträts von Clara sehen, Paula hat sich in sie hineingedacht. Und Clara modelliert Paula. Paula sagt, dies ist ein ewiges Brausen und ich muss immer vorwärts. Und sie geht ja keinerlei Kompromiss ein. Vater Becker sagt häufig, jetzt mal doch mal was Gefälliges, damit du auch mal was verkaufst und mal ein bisschen Geld reinkommt. Das tut sie nicht. Ich weiß, dass die Menschen sich an mir erschrecken, sagt sie, aber ich muss das so machen. Und ich finde, dass Clara Westhoff das
aufnimmt und unglaublich gut in ihren Paula-Kopf bringt, dieses nach vorne streben. Gleichzeitig aber gibt sie diesem Gesicht so etwas Weiches. Man merkt, die liebten sich. Und Paula wird dann auch irgendwann sagen, dass Clara der wichtigste Mensch hier in Worpswede für sie gewesen ist.
Kunstwelt, die Gesellschaft, die Öffentlichkeit sind noch nicht reif für diese Künstlerinnen, wie sie schmerzhaft erfahren müssen.
Paula Becker hatte zusammen mit Clara Westhoff und einer dritten Malerfreundin Marie Bock auch die Gelegenheit, an einer Ausstellung in der Bremer Kunsthalle teilzunehmen. Das war 1899. Derselbe Kritiker mit dem Lachkabinett und den Aposteln des Hässlichen trat auf den Plan und diesmal schrieb er in der Bremer Zeitung:
Unsere heutigen Notizen müssen wir leider beginnen mit dem Ausdruck tiefen Bedauerns darüber, dass es so unqualifizierten Leistungen wie den sogenannten Studien von Marie Bock und Paula Becker gelungen ist, den Weg in die Ausstellungsräume unserer Kunsthalle zu finden. Für die Arbeiten der beiden Damen reicht der Wortschatz einer reinlichen Sprache nicht aus. Und bei einer unreinlichen wollen wir keine Anleihe machen.
Das war wirklich vernichtend. Paula war unglaublich sauer, holte nach anderthalb Tagen ihre Bilder ab, zerknüllte die Zeitungsnotiz, stampfte mit den Füßen drauf, sie war sehr emotional und sehr direkt und sagte, das wird mir ein lieblich Stündlein, wenn ich mir den spießigen Bremer Staub von den Schuhen wischen kann.
Und tatsächlich, sie steigt in der Silvesternacht an der Jahreswende 1899-1900 in den Zug nach Paris. Hier will sie sich, auf Kosten der Eltern, ein Zimmer mieten und sowohl die klassische Kunst im Louvre studieren, als auch die zeitgenössische Kunst von Gauguin, Van Gogh und Cézanne kennenlernen.
Es liegt Champagner in der Luft, schrieb sie auf einer Postkarte an ihre Worpsweder Malerfreunde und lud die ein, sie in Paris zu besuchen. Insbesondere einer sollte kommen, der Modersohn, denn mit Otto Modersohn hatte sie sich hier in Worpswede schon sehr gut verstanden. Er war unter allen Künstlerkollegen der Einzige, der ihre Kunst verstand. Und Modersohn kam. Drei schöne Tage verbrachten sie miteinander. Dann kam die Nachricht, dass Helene Modersohn, seine Frau, er war verheiratet, hatte auch eine kleine Tochter, gestorben sei. Helene hatte Tuberkulose. Er reiste zurück, leitete alles Erforderliche ein. Paula kam später nach. Sie wissen, zwischen Paula und Otto hatte es in Paris geschnackelt. Ne? Drei Monate nach Helenes Tod verlobten sie sich. Naja, Worpswede war damals und ist heute ein Dorf. Mit den drei Monaten, das war ein bisschen knapp. Ne? Dann wurde die einjährige angemessene Trauerzeit eingehalten und sie heirateten.
Der Landschaftsmaler Otto Modersohn verdiente gut und er ließ seine Frau malen. Modersohn respektierte die Ernsthaftigkeit ihrer Arbeit und unterstützte sie zu jedem Zeitpunkt.
Und wenn es heißt, sie sei eine sehr emanzipierte Frau gewesen, so kann ich das unterstreichen. Sie hätte auch ihre Ehe geopfert um der Kunst willen. Aber ich finde, Otto Modersohn ist ein mindestens genauso emanzipierter Mann gewesen in der damaligen Zeit.
Otto Modersohn zeichnete auf:
Meine Liebe ist ganz wunderbar. Welche köstlichen Seiten hat Paula für mich? Dieser Trieb zum Geistigen, Künstlerischen, Fantasievollen, Koloristischen, das feuert mich an, belebt mich, begeistert mich. So muss eine Frau sein. Die kleinen Sorgen des Lebens dürfen nicht so großen Raum haben. Immer das Große, Feine, Köstliche, Lieben und Suchen. So passen wir im Innersten zusammen. So lieben wir dasselbe und vertiefen uns gegenseitig, helfen uns über das Kleine hinweg.
Paula und ihre Stieftochter Elsbeth aus Ottos erster Ehe hatten eine sehr innige Beziehung, wenn das Mädchen tagsüber auch von anderen betreut wurde, da Paula sehr viel und sehr diszipliniert arbeitete. Doch Paula wurde es bald zu eng und zu miefig in Worpswede. Sie sehnte sich nach Paris, dass ihr Otto es immer nur gemütlich haben möchte, war nicht nach ihrem Sinn.
Noch 3 Paris-Aufenthalte folgten. Beim letzten und 4. Mal wäre sie gerne ganz dort geblieben. Sie wünschte die Trennung von Otto. Alleine käme sie mit ihrer Kunst weiter, so ihre Überzeugung. In Paris lernte sie Bernhard Höttger kennen, einen Bildhauer und Architekten. Er verstand und schätzte ihre Kunst. Doch Kunst, so Höttger, verlange nach finanzieller Absicherung, die sie nur durch ihren Ehemann erhalten könne. Er überredete sie, zu Otto zurückzukehren, weil sie sonst ihre Kunst nicht ausleben und realisieren könne. Otto, der nach wie vor an der Beziehung zu seiner Frau festhielt, kam eilig nach Paris und holte sie zurück nach Worpswede. Paula wird schwanger.
Sie hatte eine sehr schwere Geburt. 18 Tage nach der Geburt ihrer Tochter Mathilde durfte sie aufstehen. Ja, sie machte sich schön, sie war eitel. Ja, da setzt sie sich mit dem Kind im Arm hin, lehnt sich zurück und stirbt mit den Worten: wie schade.
Nach 18 Tagen Bettruhe stirbt die erst 31 Jahre alte Künstlerin an einer Embolie.
Ihr Mann Otto organisierte ein schlichtes Begräbnis. Er verließ Worpswede und zog in das benachbarte Fischerhude. Paulas Familie gab bei dem befreundeten Bildhauer Bernhard Höttger ein figuratives Grabmal in Auftrag, das den Titel »Werden und Vergehen« trägt und noch heute auf dem Worpsweder Friedhof an sie erinnert.
Paula als Wegbereiterin der modernen Kunst kennt man auf der ganzen Welt. Die hat in ihrem künstlerischen Schaffen so viel vorweggenommen, was dann erst später gekommen ist. Und ihr Thema war immer der Mensch. Landschaft hat die gar nicht so sehr interessiert. Der Mensch in seiner Befindlichkeit. Sie wollte einen Menschen sehen, mit ihm sprechen, sein Inneres und seine augenblickliche Befindlichkeit erkennen. Und das wollte sie auf die Leinwand bringen, in reduzierter Form, ohne sich in überflüssigen Details zu verlieren. Ich sage immer, das äußere Sehen und das innere Malen, das war Paula Modersohn-Beckers künstlerisches Credo.
Wir danken Iris Potzenke für ihre lebhaften und kenntnisreichen Schilderungen.
Wir danken auch dem Schauspieler Markus Hepp für das Einsprechen der Zitate.
Mit Musik von David Chester, Blue Dot Sessions, Circus Markus, Movie Theater, Nulltime Records und TKP.